Detektor FM. Zurück zum Thema.
In dieser Woche haben sich in Kabul Vertreter von 70 Staaten zur Afghanistan-Konferenz getroffen. Dabei haben sie beschlossen, dass bis 2014 die Afghanen die militärische Kontrolle über das Land ausüben sollen. Bundesaußenminister Westerwelle lobte die Konferenz und stellte in Aussicht, bereits im kommenden Jahr die Zahl der deutschen Truppen zu verringern. Währenddessen kritisierten die Vertreter der Taliban die Konferenz als belanglos. Schaut man auf die nackten Zahlen, scheint das Ziel der westlichen Staaten 2014, die Verantwortung an die Afghanen abzugeben, zumindest optimistisch zu sein. Wurden doch im Juni 102 ausländische Soldaten von den Taliban getötet. Das sind so viele wie in keinem Monat seit Kriegsbeginn vor 9 Jahren. Was hat also diese erste Konferenz in Afghanistan über Afghanistan, seitdem der Westen in das Land einmarschiert ist, gebracht? Das fragen wir einen der profiliertesten deutschen Afghanistan-Kenner. Konrad Schetter heißt er. Er arbeitet am Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn und ist jetzt im Interview bei Detektor FM. Schönen guten Tag, Herr Schetter.
Schönen guten Tag.
Auf der Afghanistan-Konferenz haben sich die Teilnehmer darauf geeinigt, das Land bis 2014 an afghanische Sicherheitskräfte zu übergeben. Halten Sie dieses Ziel für realistisch?
Also es ist im Prinzip durchführbar. Das historische Beispiel dafür stellt die Sowjetunion dar, die in den 80er Jahren Afghanistan besetzte und auch hier ihre Truppen innerhalb von wenigen Monaten abzog. Die Frage ist eigentlich eher, was kommt dann, was bleibt dann? Und da muss man doch sagen, dass es sehr danach aussieht, wenn die internationalen Truppen aus Afghanistan abziehen, dass die afghanische Regierung nicht die Kapazitäten, nicht die Möglichkeit hat, hier einen Staatsaufbau voranzutreiben und für Frieden zu sorgen. Das heißt, es steht doch zu befürchten, dass das Land nach dem Abzug der Truppen doch wieder von vielen Konflikten heimgesucht wird.
Ein Zwischenziel, vor allem der deutschen Delegation, ist die Übergabe erster Provinzen bereits im kommenden Jahr und die Reduzierung der deutschen Truppen. Wie bewerten Sie das?
Also dies ist durchaus machbar. Hier denkt die Bundesregierung an die Provinz Badarschan, die im Nordosten gelegen ist. Es ist daher machbar, weil es eine Provinz ist, in der kaum Menschen leben, eine sehr gebirgige Region, in der das örtliche Wiederaufbauteam der Deutschen sich kaum Menschen erreichen kann. Es liegt sehr abgelegen bei Faisabad, einem kleinen Ort. Und über diesen Ort hinaus hat an sich dieses Aufbauteam überhaupt keine Wirkung. Das heißt, wenn dieses Wiederaufbauteam wegfallen würde und diese Provinz dann ganz von den Afghanen kontrolliert würde, würde dies kaum einen Unterschied machen. Bei anderen Provinzen, etwa gerade in Kunduz oder auch in Mazar-e-Sharif, sieht es ganz anders aus. Hier werden die deutschen Truppen weitaus stärker benötigt.
Auf der Konferenz ist ja auch ein von Präsident Karzai gefordertes Aussöhnungsprogramm mit den Taliban beschlossen worden. Deutschland beteiligt sich im Zuge dessen auch an einem Ausstiegsprogramm eben für Taliban. 10 Millionen Euro sollen dafür jährlich zur Verfügung gestellt werden. Hat man den Dialog mit den Taliban bisher ein bisschen unterschätzt?
Das Programm klingt auf den ersten Blick ganz gut. Wenn man dann weiter tiefer bohrt, bringt es sehr viele Probleme mit sich. Das erste Problem ist, dass es nie so wertvoll war, sich als Taliban zu outen, sich zu melden, wie gegenwärtig. Das heißt, dass wir jetzt auch zu erwarten gilt, dass auch viele Afghanen, die mit den Taliban bisher gar nichts am Hut hatten, sich nun als Taliban ausgeben, um von diesem Programm zu profitieren. Zum anderen ist dieses Programm gefährlich, da es an sich zeigt, dass diejenigen, die Angst und Schrecken verbreiten, letztlich belohnt werden, indem sie eben dieses Programm mit Geldern versorgt werden. Insgesamt muss man sagen, dass man schon seit geraumer Zeit bemüht ist, mit den Taliban geheime Gespräche zu führen, hier eine Annäherung herbeizuführen, aber es einfach die Taliban nach wie vor sehr undurchsichtig sind und es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt die Strukturen innerhalb der Taliban zu verstehen. Dieses Aussteigerprogramm hilft sicherlich denjenigen, die aufgrund ökonomischer Zwänge mit den Taliban kämpfen. Aber man kann hier mit Sicherheit nicht an den ideologischen Kern der Taliban heranreichen.
Einige Beobachter sprechen ja auch davon, dass die Taliban überhaupt nicht aussteigen wollen und überhaupt auch nicht die Waffen niederlegen wollen, sondern einfach weiterkämpfen wollen, bis sie gewonnen haben. Ne?
Da gibt es unterschiedliche Meinungen, innerhalb der Taliban. Hier gibt es die einen, die eher für einen Kompromiss bereit sind. Aber man muss sagen, dass natürlich gerade viele der ideologischen Hardliner eigentlich weiterkämpfen so wollen, bis sie das ganze Land kontrollieren. Insgesamt muss man allerdings sagen, dass bei den Taliban ein politischer Wechsel soweit stattgefunden hat, dass man sich mittlerweile sehr stark auf die nationale Politik in Afghanistan konzentriert und weitaus weniger Interesse daran hat, etwa an den islamischen Kampf, wie er sich etwa im Gazastreifen oder im Nahen Osten darstellt. Die Taliban konzentrieren sich hier sehr auf Afghanistan und hier gibt es sehr viele Taliban, die an sich sagen, wir haben das Potenzial, einfach weiterzukämpfen. Wie es ein Taleb-Führer mal sagte, die internationale Gemeinschaft hat die Uhren. Wir haben die Zeit. Und nach 2014 wird man dann sehen, welche Rolle dann die Taliban spielen werden.
Eine zentrale Rolle auf der Konferenz und natürlich auch beim Wiederaufbau des Landes spielt der Präsident Hamid Karzai. Von den massiven Vorwürfen des vergangenen Jahres, Stichwort Wahlfälschung, will der Westen offenbar gar nichts mehr wissen. Ist Karzai der richtige Mann für den Wiederaufbau?
Karzai wurde zuerst endlich als der Art Märchenprinz gefeiert, der sozusagen Moderne und Tradition zusammenbringen kann. Auf der einen Seite gilt Hamid Karzai wie die gesamte afghanische Regierung als äußerst korrupt. Das heißt, entsprechend westlicher Vorstellungen von Entwicklung, von Zivilgesellschaft, von Staatsaufbau ist er sicherlich der falsche Kandidat. Auf der anderen Seite hat Hamid Karzai in den letzten Jahren immer wieder verstanden, Allianzen zu schmieden in die verschiedenen politischen Lager hinein. Im Übrigen auch zu den Taliban. Er ist also jemand, der wahnsinnig gut vernetzt ist und der das politische Spiel in Afghanistan sehr gut spielt. Das heißt, ich denke, dass hier die internationale Gemeinschaft auf der einen Seite eben die Schwächen sieht, auf der anderen Seite eben auch die Stärken, die dieser Mann bringt. Und hier würde ich sagen, zeigt gerade die letzte Konferenz, dass man sich mittlerweile doch eher wieder an den Stärken aufbaut und die Schwächen, die man noch vor einem halben Jahr kritisiert hatte, eher hinten herunterfallen lässt.
Neben dem afghanischen Präsidenten gibt es aber noch andere Akteure, die da eine wichtige Rolle spielen in der Region. Ich sage nur Nachbarstaaten wie Iran, Pakistan oder Indien. Welche Rolle kommt denen denn zu?
Richtig. Also hier ist ganz entscheidend, dass man an sich den ganzen Konflikt in Afghanistan vor dem Hintergrund etwa der Kaschmir-Krise zwischen Pakistan und Indien sehen muss. Gerade Pakistan hat immer in den letzten Jahren über seinen Geheimdienst in Afghanistan infiltriert, hat hier sehr stark auch zum Aufbau der Taliban geführt. Das ist mittlerweile zumindest den Amerikanern klar geworden. Hier gibt es gegenwärtig sehr große Programme, mit denen man versucht, Pakistan an den Verhandlungstisch zu bekommen, etwa auch über wirtschaftliche Hilfe. Anfang der Woche haben die Amerikaner noch 7,5 Milliarden US-Dollar den Pakistanis zugesagt. Das heißt, hier ist man bemüht, über eine Politik der Zuckerbrotenpeitsche gerade Pakistan an den Tisch zu holen. Aber wie Sie erwähnten, das Problem ist weitaus größer. Die zentralasiatischen Staaten, Iran mit dem Bau der Atombombe, selbst Länder wie China haben Interesse an Afghanistan. So ist Afghanistan gegenwärtig ein zentraler Aspekt in dem geopolitischen Spiel, das sich hier gegenwärtig neu entfaltet.
Aber aus Ihren Äußerungen höre ich raus, dass Ihre Hoffnung nicht besonders groß ist, dass nach 2014 ein stabiler, ja auch im westlichen Sinne demokratischer Staat in Afghanistan entsteht.
Also ich glaube, dass wir in den letzten Jahren in Afghanistan gesehen haben, dass Politik mit sehr viel Naivität an ein Land wie Afghanistan herangegangen ist und dachte, innerhalb von wenigen Jahren hier blühende Landschaften zu schaffen. Man muss bedenken, dass dieses Land 30 Jahre Krieg erlebt hat, Staatlichkeit immer nur sehr zaghaft aufgebaut wurde. Also ein Land, wo man einfach davon ausgehen muss, dass ein Aufbau von staatlichen Strukturen, ein Aufbau von modernen Strukturen Generationen dauern wird. Daher kritisiere ich doch sehr diese überhastete Politik der internationalen Gemeinschaft, erst einmal blauäugig reinzugehen, bevor man überhaupt irgendwas über das Land weiß, dann mit Fantasievorstellungen zu kommen und jetzt wieder genauso überhastet abzuziehen. Die Gefahr besteht sehr stark, dass, wenn das Militär abzieht, auch Afghanistan in Vergessenheit gerät und dann auch die Entwicklungsgelder für dieses Land eingespart werden. Das Ganze hatte man in den 80er, in den 90er Jahren gesehen. Dies würde bedeuten, dass an sich die nächste Krise mit Afghanistan in 10 oder 15 Jahren wieder vor der Türe steht.
Sagt Konrad Schetter vom Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.